Also Gott ist etwas Einzigartiges und ein Mensch kann sicher nicht Gott werden. Aber könnte es vielleicht so sein, gerade wenn Gott uns entgegenkommt, dass auch manches von Gott dann auf uns abfärbt, dass wir etwas mitbekommen von Gott und auch etwas annehmen von den Eigenschaften Gottes. Jesus selber redet davon. Und zwar mitten in der Bergpredigt sagt er, ihr sollt vollkommen sein. Also, ich habe hier geschrieben, vollendet sein. Ihr sollt vollendet sein, so wie euer Vater im Himmel vollendet ist. Weil das griechische Wort, das dort steht, da steckt auch Telos drinnen, das Ziel oder das Ende. Ihr sollt vollendet sein. In der Bibel finden wir aber auch andere Stimmen. Da lesen wir zum Beispiel als eine Versuchung, ihr werdet sein wie Gott. Und das ist eine Versuchung. Die Schlange sagt das so zu Eva. Sie verspricht ihr das. Also, wenn wir davon reden, wir wollen sein wie Gott, dann müssen wir sicher etwas genauer sagen, worum geht es eigentlich. Es geht nicht darum, dass wir Gottes Macht bekommen. Es geht darum, dass etwas von diesen Eigenschaften Gottes eben auch in unserem Leben erkennbar wird. Jesus selber, ja, wenn wir so fragen, wir sollen vollendet sein, so wie Gott vollendet ist, dann ist ja die Frage, naja, wie ist Gott eigentlich? Kennen wir Gott so gut? Und bei dieser Frage, werden wie Gott, da tun wir uns sicher leichter, wenn wir Gott, der Mensch wurde, betrachten. Gott, der uns als Mensch entgegenkam, also wenn wir auf Jesus schauen. Und schauen, wie ist denn Jesus? Jesus selber sagt, dass wir das so tun sollen. Nämlich, als er mal so seinen Zwölferkreis um sich hatte, da sagte er, wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Also, da finden wir, genau, das ist zuerst einmal dieses Gespräch zwischen Philippus und Jesus, gut, dass ich den Beamer habe, der erinnert mich immer, wie es weitergeht. Also, Jesus redet zu seinen Jüngern und Philippus sagt ihm dann, naja, zeig uns doch den Vater. Damit wir, also wenn du uns den Vater zeigst, das genügt uns dann schon. Und Jesus sagt, so lange bin ich schon bei euch. Und ihr habt mich nicht gesehen. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Also, da drückt Jesus das selber aus, dass indem wir Gott, der Mensch wurde, anschauen, sehen wir was von Gott. Und Jesus sagt dann eben, dass wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Also auch hier, wie Jesus, so wir. Wie geht's uns, wenn wir das lesen? Kommt da der große Protest? Kann ich nicht. Den anderen lieben, so wie Jesus ihn liebte, ausgeschlossen. Bin ich nicht fähig dazu. Oder schauen wir doch an, den soll ich lieben? Kommt kein großer Protest, wir sind sehr friedfertige Menschen, wir lassen das ruhig über uns ergehen. Aber eigentlich, wenn wir das so lesen, Jesus sagt uns, so wie ich, so sollt auch ihr lieben. Eigentlich müssten wir doch da aufschreien und sagen, das geht doch nicht, das können wir nicht. Eigentlich erstaunlich, was Gott uns dazu traut oder zumutet. Jesus wäscht dann seinen Jüngern die Füße und nachher sagt er, ich habe euch ein Beispiel gegeben. Und so wie ich euch getan habe, so tut auch ihr. Also, wir sehen hier, welche Auswirkungen es eigentlich hat. Gott wurde Mensch, daran denken wir zu Weihnachten, aber das hat Folgen. Jesus zeigt vor, was alles möglich ist, wenn Gott Mensch wird. Und damit ist auch ein Ziel vorgegeben. Das, was Jesus uns vorgezeigt hat, da soll auch etwas davon in uns Wirklichkeit werden. So wie es auch heißt, das Wort wurde Fleisch. Also das Wort Gottes, das soll sich in unserem Leben entfalten. Da, wo Gott am Werke ist, da kann etwas entstehen. Und da soll menschliches Leben neu werden. Vielleicht geht es uns so, wenn wir davon hören, aha, Gott möchte was Neues in uns machen. Jesus stellt sich selber als Vorbild dar und sagt, ja, so wie ich liebe, so sollt ihr auch, dass wir fragen, wie soll das geschehen? Das erinnert mich dann an Maria, die ja auch, als die Botschaft kam, in dir soll Gott wachsen, fragte, wie soll das geschehen? Das ist sicher was anderes. Hier ging es um einen körperlichen Vorgang bei Maria. Sie sollte den Sohn Gottes zur Welt bringen. Aber ich sehe eine gewisse Parallele darin, nämlich Gott will etwas in uns tun und wir selber staunen auch und denken, ja, wie soll das geschehen? In mir soll Gott etwas Neues schaffen? Das ist in erster Linie mal nicht ein körperlicher Vorgang, aber ein Vorgang, der sehr wohl dann auch Auswirkungen hat in den sichtbaren Bereich hinein. Also, lassen wir uns dann neu ein Staunen schenken für das, was Gott vorhat. Aber die Frage, wie kann das geschehen? Jesus sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Und daran sollen alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das heißt, es ist ein ganz wichtiges Gebot. Nämlich für die Außenwirkung ist das auch wichtig. Andere Menschen sollen das daran erkennen können, dass hier Gott am Werke ist. Ein neues Gebot, so neu ist es jetzt nicht mehr, ist auch schon 2000 Jahre alt. Aber es tut uns gut, wenn wir das neu hören. Die Frage, wie kann das geschehen? Kann ich das? Wenn ich erkenne, eigentlich ich kann es nicht, das ist schon gut. Damit zeige ich ja, dass ich realistisch bin. Aber wie kann das geschehen? Ein paar Gedanken dazu. Zuerst einmal, wenn Jesus ein Gebot gibt, dann denkt er sich auch was dabei, dann traut er uns das zu. Es ist ja nicht so, dass uns das Gebot gibt und danach er sagt, Edge, habe ich dir nicht gesagt, du schaffst das nie, hast du dich wieder mal blamiert, du schaffst es eben nicht. Aber das ist nicht die Art. Gott sagt nicht zu dir, du bist ein Versager, auch wenn du selber vielleicht das Gefühl hast. Gott sagt vor allem zu dir, gemeinsam schaffen wir es. Also, wenn so ein Gebot kommt, dann zeigt das, Gott traut uns da auch was zu. Dann noch ein anderer Gedanke. Ich höre oft in Predigten, Gott liebt dich. Und ich habe die Botschaft angenommen. Ich glaube es auch wirklich. Gott liebt mich. Gott liebt mich sehr. Aber dann werde ich daran erinnert, dieser andere Christ, den liebt Gott genauso, wie er mich liebt. Und da bin ich im ersten Moment überrascht. Das klingt jetzt vielleicht blöd, wenn ich das so sage, aber jeder Mensch sieht ja das Weltgeschehen von sich selber als Mittelpunkt. Das ist eben so. Und daran gewöhne ich mich eben, mich, der gewissermaßen im Mittelpunkt stehe, Gott liebt mich. Gott liebt mich wirklich sehr. Und dass Gott auch den anderen liebt, und zwar genauso liebt, wie er mich liebt, daran muss ich mich erst gewöhnen. Das habe ich nicht immer so vor Augen. Aber es ist eine Hilfe für mich, dass ich dadurch auch daran erinnert werde, wie wertvoll dieser andere Mensch ist. Gott liebt ihn so sehr, wie er mich liebt. Den anderen lieben, wie schaut das konkret aus? Etwas, was auf jeden Fall sehr wertvoll ist, ich kann für den anderen beten. Jesus selber hat das auch gemacht. Wir lesen das zum Beispiel, wo er das zum Petrus sagt. Simon, ich habe für dich gebetet. Das, was wir dann nachher lesen, das ist nicht die Gebetserhörung, dass nämlich Simon Jesus verleugnet hat. Die Gebetserhörung, die geht dann weiter. Jesus sagt ihm voraus, Simon, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube bleibe. Trotzdem, was dann passieren wird. Dreimal hat Simon Jesus verleugnet. Also, für andere beten. dieses einander lieben, so wie Jesus uns liebt, dazu gehört ja eigentlich zweierlei. Das gehört einerseits, was ich aktiv tue, wie ich den anderen liebe, aber andererseits auch, wie ich geliebt werde vom anderen. Und auch da kann es sein, dass wir dazulernen müssen. Denn wir haben vielleicht sehr enge Vorstellungen. Wir denken, ja, wenn der andere mich liebt, dann muss das angenehm sein für mich. Aber mag sein, dass der andere durchaus vom Geist geleitet wird, um mir was zu sagen, was mir unangenehm ist. Ich kann mir vorstellen, dass für den Petrus es überhaupt nicht angenehm war, was Jesus dazu ihm sagt. Du wirst mich dreimal verleugnen. Er könnte gedacht haben, na, das war aber jetzt lieblos, wie der Jesus das zu mir sagt, so einfach, da sagt man das einfach so ins Gesicht. Sehr lieblos. Jesus liebt ihn. Also die Liebe Jesu sieht auf jeden Fall so aus, dass er Aufmerksamkeit dem einzelnen Menschen zuwendet. Aber wie das dann konkret aussieht, ob das immer angenehm ist, also seien wir auch offen dafür, dass die Liebe, die wir einander zuwenden und die andere mir zuwenden, dass die vielleicht gar nicht immer angenehm ist. Und trotzdem kann da ein Wirken Gottes da sein. Vielleicht auch in all der Ungeschicklichkeit, die wir haben bei dem Ausüben von Liebe, es kann doch Liebe sein und ich soll offen sein dafür. Ein neues Gebot gebe ich euch. Gott wurde Mensch und das hat viele Auswirkungen. Eine Auswirkung, eine Sache, die mir bewusst wird, Gott lässt uns nicht in unserer Einsamkeit. Es ist nicht einfach so, wie man das denken könnte, also ein Riesenuniversum und irgendwo so ein winziger Planet Erde und darauf sind wir, leben ein paar Jahrzehnte und dann ist es vorbei. Gott kümmert sich nicht um uns. Dieses Bild könnte man haben, aber gerade angesichts dieser Botschaft, Gott wurde Mensch, wird uns auch bewusst, Gott überlässt uns nicht einfach unserem Schicksal. Jesus kommt zu uns und da wird auch dieser Name Immanuel verwendet. Immanuel, das heißt Gott mit uns. Also auch da wird ausgedrückt, Gott ist da. Gott lässt uns nicht alleine. Dieses Gott ist da hat dann auch Auswirkungen, dass unsere Verbindung zu Gott enger wird und vertraut wird. Wenn wir die Bibel lesen und Menschen mit Gott oder mit einem Boten Gottes konfrontiert werden, dann passiert es oft so, dass sie erschrecken. Und das ist auch verständlich so. Denn wir haben so unsere vertraute Welt und wenn da auf einmal was völlig anders ist, da steht auf einmal jemand da, der vorher noch nicht da war und redet mit mir, verstehe ich, dass jemand da erschrickt. Daher, sehr oft, wenn so ein Engel Gottes zum Menschen kommt, beginnt er damit, dass er sagt, fürchte dich nicht. So wie auch der Engel Gabriel zu Maria geredet hat. Er sagt zu ihr, fürchte dich nicht. Dass Jesus ein paar Jahre hier auf der Erde gelebt hat, es ist nicht einfach so, dass er gelebt hat und dann war er wieder weg. Es bleibt was zurück. Jesus selber sagt, ich gehe, aber ich schicke statt mir jemanden, damit ihr nicht allein seid. Ich bin bei euch, der Paraklet oder der Tröster, der Ermahner, vielleicht könnte man auch sagen der Seelsorger, der ist dann da und der bleibt bei euch. Der wird in euch sein und der macht es, dass unser Verhältnis zu Gott sehr eng und sehr vertraut ist. Wir lesen das auch, Paulus sagt das dann den Galatern, dort, wo er dann auch davon spricht, Gott sandte seinen Sohn. Als die Fülle der Zeit kam, sandte Gott seinen Sohn. Geboren von einer Frau. Und dann heißt es weiter, weil ihr aber Söhne seid, sandte Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen, der da ruft, aber Vater, also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, jetzt aber habt ihr Gott erkannt. Vielmehr, ihr seid von Gott erkannt worden. Erkennen im Sinne von einander kennenlernen, einander nahe kommen und sehr vertraut werden miteinander. Also hier wird dieses angesprochen, wie eng und vertraut dieses Verhältnis wird. Und der Geist Gottes ist im Menschen, der an Jesus glaubt. Wir sagen daher auch gar nicht so sehr, Gott lebt in mir. Wir sagen, der Geist Gottes lebt in mir. Aber auch das sagt er schon sehr viel. Das Verhältnis ist jetzt so vertraut, dass wir mit Gott, der ja eigentlich furchterregend wirken kann, weil er so mächtig ist, dass wir zu diesem mächtigen Gott sagen, lieber Papa, Abba. Aber ich möchte diese Stelle noch anschauen vom Beginn des Kapitels an. Also wir sind jetzt bei Galater Kapitel 4. Da ging es um das Gesetz des Alten Testaments. Solange der Erbe unmündig ist, untersteht er, obwohl er eigentlich Herr ist, über alles Vormündern und Verwaltern, bis zu dem vom Vater festgesetzten Zeitpunkt. So waren auch wir, als wir Unmündige waren, unter die Elemente der Welt versklavt. Als aber die Fülle der Zeit kam, schickte Gott seinen Sohn. Also, was hier ausgedrückt wird, die Welt ist gewissermaßen volljährig geworden. Also die Fülle der Zeit sagt hier gar nicht so viel, sondern einfach so ähnlich wie jemand, der volljährig wird. Du hast ein Kind, das ist jetzt 18 geworden, damit ist es volljährig. Also das Kind hat die Zahl der Jahre erreicht. So könnte man auch sagen, die Menschheit hat die Zahl der Jahre erreicht, die Gott eben vorgesehen hat. Bis dahin war sie minderjährig, die Menschheit. Sie hatte das Gesetz des Alten Testaments als einen Erzieher. Diese Richtlinien bestehen noch immer, aber doch in einer anderen Form. Jetzt in einem sehr engen Verhältnis mit Gott, wo Gott selber uns auch helfen kann, Orientierung zu finden. Also, die Zeit war reif, es war soweit, die Fülle der Zeit kam. Aber natürlich, man könnte es hier umgekehrt auch sagen. Also die Fülle der Zeit kam, Gott schickte seinen Sohn und umgekehrt, Gott schickte seinen Sohn und jetzt ist eine besondere Fülle da. Also erfüllte Zeit, das können wir jetzt besonders erleben, jetzt wo Jesus da ist. Und gerade wenn wir jetzt zum Jahresende zurückblicken und auch vorausblicken, erfüllte Zeit, haben wir das? Ist dein Leben eine erfüllte Zeit? Darüber werden wir dann ja noch nachdenken. Ich habe davon geredet, dass Gott Mensch wurde. Und davon, was das eigentlich bedeutet für uns. Was damit verbunden ist. Was sich in unserem Leben verändern kann. Im Hinblick darauf, dass ja Gott Mensch wurde. Lassen wir uns da ganz neu ein Staunen dafür schenken, was das bedeutet. Gott wurde Mensch und auch ich darf etwas annehmen von dieser göttlichen Art. Gott, wir staunen über das, was du tust. Amen.